auch persönlich, wenn ich Menschen sehe, die so mit ganzem Herzen ihr Ding machen. Die Frage ist, mit wie viel Spaß und Begeisterung lebst du? Und das Leben besteht ja aus sehr unterschiedlichen Facetten und Dingen. Ne? Man ist verheiratet, viele sind verheiratet. Wie lebst du die Ehe? Bist du mit ganzem Herzen dabei oder läuft die Ehe unter Kategorie 30-jähriger Krieg? Das Ding verselbstständigt sich da irgendwie. Die Kinder, genießt du deine Kinder oder erleidest du sie? Ich meine, manchmal ist das auch ein bisschen Leiden, aber so der Grundton, wie geht's denn damit? Mit wie viel Spaß und Begeisterung lebst du? Wenn ich meine Personalgespräche hatte mit meinen Leuten da in Liebenzell, dann war eine meiner ersten Fragen immer, kommst du morgens noch gerne ins Geschäft? Bist du von deiner Arbeit eigentlich noch begeistert? Weil ich halte das für sehr wichtig. Und das gilt jetzt nicht nur für seinen ganz normalen Job auf irgendeiner Firma, das gilt auch für fromme Leute, das gilt auch für Pastoren. Als ich mal eine Umfrage bei unseren Studenten gemacht habe, da haben zum Beispiel sehr viele als zweites Wichtigste, warum sie den Job machen, geschrieben, dass, weil er mir Spaß macht. Ich weiß, im Pietismus, da hat man dann früher dann das mit etwas Bedenken hingeguckt, aber ich finde das richtig. Wenn einer nicht mehr mit Begeisterung das macht, was Gott ihm aufgetragen hat, man, dann ist doch der Tod im Topf. Man kann das auch fragen, wenn man ehrenamtlich tätig ist, mit wie viel Spaß engagierst du dich in der Gemeinde? Machst du noch begeistert Kinderstunde, Chor, Leitungskreis, Putzdienst oder was immer deine Aufgabe ist? Man hat das ja irgendwann mal angefangen. Macht dir das noch Spaß? Oder machst du es noch, weil du es mal angefangen hast und nicht weißt, wie du da wieder rauskommen kannst? Gibt's ja auch, ne? So ein bisschen peinlich. Wie kann ich das geschickt einfädeln, dass ich da rauskomme aus dem Ding? Ich werde das nicht vergessen, einer meiner Missionarskollegen mal, ich war selbst bei der Szene dabei und war echt geschockt. Der hatte mal einen Streit mit dem Kirchenpräsidenten und dann sagt er zu dem, also eigentlich will ich überhaupt nicht hier sein. Ich wollte nie hierher kommen nach Neuguinea. Ich mache das nur, weil Gott das von mir will. Boah, mir ist erstmal der Kinnladen runter, weil wir sind gerne in Neuguinea gewesen. Auch mit den Leuten zusammen. Und so ein Satz, der ging mir erstmal durch und durch. Und der Kirchenpräsident hat auch so reagiert. Der hat zu ihm gesagt, naja, da wärst du eigentlich besser zu Hause geblieben. Oder ich erinnere mich an eine Begegnung in der U-Bahn in London während meines Sprachstudiums dort im Englischen. Und da saß mir gegenüber ein älteres deutsches Ehepaar. Wir kamen so ins Gespräch. Und ich habe ihnen dann erzählt, dass ich jetzt demnächst dann nach Papua-Neuguinea gehen würde. Und in der Regel haben Leute immer mit etwas leichtem Entsetzen reagiert, soweit sie Papua-Neuguinea überhaupt kannten und wussten, wo das geografisch ungefähr liegt. Und man hat gesagt, was, in die tropische Hitze? Ah, Malaria gibt's da auch? Gibt's da noch Kannibalen? Und damals gab es wirklich in Papua-Neuguinea nur einen Zahnarzt im ganzen Land, in der Hauptstadt, einen. Was, einen Zahnarzt gibt's da nur? Und haben mich dann in der Regel entweder als einen Idioten betrachtet oder gedacht, na, das ist ein besonderer Mensch oder so, der sich auf sowas einlässt. Und diese Frau, die hat völlig anders reagiert. Die war ganz begeistert und sie hat gesagt, oh, das finde ich aber toll, da ist ja noch alles nicht fertig, bei uns ist ja alles fertig, da können sie ja noch was entwickeln und aufbauen. Und mich hat das fasziniert, darum ist mir auch diese Begegnung so hängen geblieben. Die sah nicht in erster Linie die Schwierigkeiten und was da so auf einen warten könnte, sondern sie sah die Chancen und war begeistert davon. Mit wie viel Begeisterung, mit wie viel Spaß lebst du? Ich finde, wenn jegliche Freude aus einem Leben futsch ist, dann wäre es gut, wenn man sich mal selber in aller Stille fragt, was die Gründe dafür sein könnten. Es kann ja manchmal sein, dass ein Mensch sich total übernommen hat. Also zum Beispiel ein Zeichen von Überlastung, auch im Burnout, ist, dass ein Mensch sich nicht mehr wirklich auf irgendetwas freuen kann oder an irgendetwas Freude hat. Das erstirbt in der Seele. Machst du zu viel? Oder es könnte ja mal sein, wirklich, dass einer einen falschen Job macht und wirklich wechseln sollte. Oder es könnte auch manchmal sein, dass unsere Motivation schräg gewickelt ist. dass das Problem tief in unseren Herzen liegt, weil wir Dinge erwarten, die eigentlich unrealistisch sind oder dass bei uns der Antrieb einfach nicht gut ist und wo wir uns selber korrigieren müssten. In der Regel, also das wäre wünschens- und erstrebenswert, sollten wir das, was wir tun, gerne tun. Das heißt von ganzem Herzen. Das tut einmal uns selber gut und ich glaube unserem Umfeld ebenfalls. Wer sich nur noch durch seinen Job und durch sein Leben quält, der wird zum Stinkstiefel. Aber, und das muss man ja auch sagen, jeder Job, jede Beziehung hat nicht nur ihre erfreulichen, ihre Spaßseiten, sondern auch manche unerfreulichen und schwierigen Seiten. Also wer durchs Leben geht mit der Erwartung, dass er einen Job findet, der gänzlich problemlos ist, ich vermute mal, der wird nie einen finden. Jeder von uns weiß, dass das, was einem Spaß macht, auch Stress bedeuten kann und manchmal nicht so spaßig ist. Wir müssen im Leben damit Frieden schließen, dass jede Aufgabe ihre Lasten hat und dass es auch Zeiten gibt, die einfach nur, sagt man, Mist sind. Ich sage mal die höfliche Worte, man kann es auch anders sagen. Dass es Tage gibt, durch die wir uns hindurch quälen und am liebsten das Ganze irgendwo hinschmeißen würden. Ja, das gehört auch dazu. Das ist auch Teil des Ganzen. Das ist, darf aber nicht der Grundton sein. Aber wenn dann mal auch solche Momente kommen, wie geht man mit ihnen um? Und wenn man sich die Frage stellt, warum tue ich mir das an? Schon mal gefragt, warum tue ich mir das an? Die Frage stellt sich ja nicht nur dem Gymnasiasten, der schweißtriefend über irgendeiner Matheaufgabe sitzt, wo er sich fragt, wo er die hinterher im Leben mal brauchen könnte. Warum tue ich mir das an? Das fragt sich vielleicht auch eine Hausfrau und Mutter, die hat gerade die Küche auf Hochglanz gebracht, hat gerade das Geschirrtuch weggehängt, da kommen Tochter oder Sohn rein und macht sich was zum Essen. Also irgendwo hat er eine Verselbstständigung drin. Und anschließend ist der Herd verspritzt, Gemüseschalen liegen irgendwo rum, das schmutzige Geschirr steht im Spülbecken. Warum tue ich mir das an? Oder das fragt sich vielleicht auch einer, der in der Politik ist, der in der Presse verleumdet wird, der Angestellte, dem Überstunden nicht angerechnet werden, der ehrenamtliche Mitarbeiter, dem kein Mensch jemals ein Dankeschön sagt. Es scheint so, niemand hat auch wahrgenommen, was er überhaupt macht. Warum tue ich mir das an? Warum ertrage ich den Stress? Warum laufe ich nicht weg? Warum eigentlich? Warum tue ich mir das an? Paulus hat darüber auch mal geschrieben an die Kolosser. Kolosser 1, Vers 24 bis 29. Und jetzt darf der Text hier drauf. Ich habe den mal hier an der Wand. Da schreibt Paulus, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt. Für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen und vermahnen wir alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig ist. Paulus hat was erlitten. Es war nicht nur einfach im Leben. Warum tue ich mir das an? Warum der Stress? Wenn ich einmal groß bin, möchte ich Rentner werden. Die Werbung sagt uns, wovon schon Kinder träumen und nicht nur sie. Rentner werden oder zu sein, ist der oft geträumte Traum vieler Deutschen. Schon im zarten Kindesalter sozusagen vom Abi direkt in den Vorruhestand ohne größere Abzüge in den Bezügen. Endlich frei von der Angst, den Job zu verlieren und unvermittelbar zu sein. endlich nicht mehr unter Termin- und Leistungsdruck stehen. Ständig der Druck. Nicht mehr morgens um 5 bei Wind und Wetter auf die Straße. Endlich keine Spannungen mehr mit dem schwierigen Arbeitskollegen. Eine sturmfreie Zone im Leben. Raus aus dem Stress. Ich werde Rentner. Das erstrebenswerte Status ist nicht so das Alter des Rentners, denn wer will schon Senior sein und einen Seniorenteller bestellen, sondern eine Verbesserung der Lebenssituation, der Wunsch nach Befreiung von Lasten, ja, wir wollen es leichter haben. Und es muss ja nicht immer gleich der Traum von der Rente sein. Manchmal reicht es ja schon ein anderer Job, wenn ich was anderes machen würde, ein Wohnortwechsel, neue Beziehungen, Hauptsache, es wird besser und leichter. Wünsche dieser Art, die müsste der Apostel Paulus auch gehabt haben. Aber sein Leben führte ihn von einer Stresssituation in die nächste. Auch Paulus hatte Stress. Er schreibt mal an die Korinther: Ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. In Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt und die Sorge für alle Gemeinden. Das ist mal eine Aufzählung, oder? Man muss das mal auf sich wirken lassen. Warum tue ich mir das an? Also manchmal ist ja die Antwort ganz einfach, Stress zahlt sich auch aus. Der Student stöhnt über der Diplomarbeit, aber weiß, eines Tages hält er das ersehnte Zertifikat in seinen Händen, das wird die Wand schmücken, dekorieren oder sich gut in einer Bewerbungsmappe machen. Der Manager stöhnt, aber der Kontoauszug am Monatsende versöhnt ihn wieder. Bei dem Gehalt muss man auf der Speisekarte nicht immer die rechte Spalte so genau angucken. Da liest man mehr links. Und Alex keucht unter den unmenschlichen Gewichten auf der Hebebank, aber er weiß, dass er sich im Muskelshirt am Strand sehen lassen kann. Es gibt 1000 Gründe, warum wir uns etwas antun, was uns antreibt. Auch Paulus will nicht raus aus dem Stress. Er schreibt: Nun freue ich mich in den Leiden. Weiß auch nicht, was macht der Satz mit euch? Nun freue ich mich in den Leiden. Er freut sich in den Leiden. Wie bitte, hallo? Wie kann man sich in Leiden freuen? Freude kommt auf, wenn ich im Urlaub die Beine hochlegen kann, wenn vor mir ein Frühstücksbuffet aufgebaut wird und jemand anders den Abwasch macht, wenn ich alte Freunde wieder treffe und wir uns aus den heroischen Tagen unserer unvergleichlichen Jugend erzählen. Ja, da kommt Freude auf, aber in Leiden, das darf man sich ja wohl mal fragen, soll ich mich daran freuen, dass jeder kommentiert, dass meine Krawatte nicht richtig sitzt, aber keinem auffällt, dass ich stundenlang geschuftet habe, den Event zu organisieren? Meistens fällt den Leuten immer so die 5% auf, die nicht so geklappt haben. Soll ich mich daran freuen, weil man mir mein Wort im Mund rumdreht? Soll ich mich daran freuen, dass jeder in den Urlaub geht und ich immer der Letzte bin, der das Licht ausmacht? Sollte man nicht hinter vorgehaltener Hand mal fragen, ob Paulus vielleicht doch etwas masochistisch veranlagt war, wenn der sich an Leiden freut? Liebt Paulus Leiden? Die Antwort ist klar. Paulus freut sich nicht an den Leiden, sondern in den Leiden. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Er freut sich nicht an den Leiden, sondern in den Leiden. Der hatte zwischendrin die Nase auch voll. Er schreibt ja mal an die Philipper: Ich bin hin und her gerissen, Am liebsten würde ich das irdische Leben verlassen oder hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Also der Satz, der besagt viel, wie Paulus auch zum Teil sein Leben eingestuft hat. Er fand diese Situationen, die er da gerade beschrieben hat, bestimmt nicht prickelnd. Und er hat unter ihnen gelitten. Und zwischendrin war er innerlich so am Ende, dass er aufgeben wollte. Warum macht Paulus weiter? Und er schreibt hier, und ich versuche das mal in zwei Punkten. Er sagt, ich tue mir das an, weil ich weiß, für wen ich es tue. Er schreibt hier, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll. Als ich zum Teamleiter gewählt wurde in Manus, da war ich dann gleichzeitig auch Berater der einheimischen Kirche und meine Gremientätigkeit hat sich enorm gesteigert. Ich war plötzlich in allen möglichen Gremien drin. Wir hatten einen großen Geschäftszweig, da war ich drin. Wir hatten eine große Highschool, da war ich auch drin. Wir hatten den Kirchenausschuss, Versetzung der Pastoren und Gemeindearbeit, da war ich auch drin. Also viele Sitzungen. Und da gab es jede Menge Probleme. Das war nicht erheiternd. Wir mussten aus der Highschool mal so ein paar Schüler rausschmeißen, hatten Diskussionen mit den Eltern, die waren jenseits von Gut und Böse, nicht erheiternd. Wir hatten Angestellte, die sich derart unmoralisch verhalten hatten, dass wir einfach sagen mussten, die sind nicht mehr tragbar. Wir mussten uns mit diesen Fragen rumschmeißen. Dann ging es um Pastorengehälter, wo kommt das Geld her, um Stellenbesetzungen. Dann ging es um das Verhalten von einigen Pastoren, die ihre Aufgabe nicht richtig wahrgenommen haben. Also meine Welt war voll mit Problemen. Nicht meinen eigenen Problemen, sondern Problemen anderer. Und ich habe dann mal den Kirchenbezirk besucht, wo wir vorher tätig waren. Und ich sehe mich noch da stehen, da oben und gucke auf die Kirche runter. Und ich habe gedacht, nee, ich will wieder Pastor werden. Die Gemeindearbeit trotz aller Schwierigkeiten, das war doch cool. Das war richtig gut. Also am liebsten würde ich diesen ganzen Job hinschmeißen. Ich habe einfach keinen Bock mehr drauf, mich von jedermann anmachen zu lassen und für andere Entscheidungen zu treffen, auch unbequeme. Und habe so auf die Kirche gekriegt, ach Mann, Predigen, Bibelarbeiten, Mitarbeiterschulung, Hausbesuche, da hat mein Herz geschlagen. Und ich stand dann so und habe gedacht, okay, wenn du es nicht machst, wer macht es dann? Irgendeiner muss machen. Weil die Dinge sind für die Kirche wichtig, auch gerade für die Gemeindearbeit vor Ort braucht es das. Einer muss es machen. Wenn du es nicht machst, muss es ein anderer machen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, inwieweit ihr, sagen wir mal, ehrenamtlich hier bei euch in der Gemeinschaft oder in der Gemeinde oder auch sonst an anderen Stellen tätig seid oder gewesen seid. Was ich, Kirchengemeinderat, Leitungskreis, in der Verkündigung im Altenheim, dass ihr plötzlich manchmal denkt, sag mal, warum mache ich das eigentlich noch? Es gibt kaum jemanden, der überhaupt wahrnimmt, dass ich das mache. Also zumindest kommentiert es keiner. Es gibt auch keine Worte der Wertschätzung. Das ist eine Tragik, auch in christlichen Kreisen, dass wir keine Kultur der Wertschätzung haben, die eigentlich dringend nötig wäre. Oder du musst dich mit Problemen rumschlagen, die eigentlich nicht deine Probleme sind. Dich fuchst das, dich ärgert das, aber es hilft auch nichts. Oder öffentliche Kritik. Anerkennung gibt es nicht, aber dafür wird irgendwas bemängelt, so nebenbei ein Satz fallen gelassen. Die Frage ist natürlich, wenn man selber sagt, ich höre auf, ich schmeiß hin. Meistens ist es so, wenn du die Aufgabe nicht machst, müsste sie jemand anders machen. Sonst entsteht eine riesige Lücke. Einer muss es machen, das wusste Paulus ebenfalls. Er hatte sich nicht auf Missionsreisen begeben, um anschließend hochdekoriert unter dem Applaus der Mengen abzutreten. Er hatte keinen Status, keine Karriere, keine fetten Gehaltsbezüge im Visier. Aber er hat, und so schreibt er das hier im Text, verschiedene Punkte, die haben ihn gehalten. Das eine, er wusste sich von Gott an die Aufgabe gestellt. Er hat sich diesen Job nicht selber rausgesucht. Das Amt, das Gott mir gegeben hat, schreibt er. Und ich glaube, dass, wenn du mal genau hinguckst, Gott stellt uns oft, jetzt nicht wie in Paulus, in so eine Aufgabe, in ganz unterschiedliche Aufgaben hinein. Er legt dir etwas in die Hände. Er stellt dich an die Arbeit und an einen Platz und in Beziehungen. Und das sollte man sich vor Augen halten. Ich bin hier nicht nur durch Zufall, sondern da hat Gott mich jetzt mal hingestellt. Und von dem Platz, an den Gott einen gestellt hat, läuft man nicht einfach weg. Das Zweite, Paulus sah sich selbst als Dienstleister, nicht als Chef. Ihr Diener bin ich geworden, schreibt er. Ich halte das für eine ganz wichtige Grundhaltung im Leben, sich selbst als Dienstleister zu sehen, nicht so sehr als Chef. Paulus gab nicht auf, weil er wusste, für wen er das Ganze tat und auch erlitt. Gott hat ihn beauftragt und er wusste, dass sein Einsatz und das, was er durchmachte, zum Besten für die Gemeinde war und fürs Reich Gottes. Und er hat nicht seine Bedürfnisse in den Vordergrund gestellt, auch nicht das Bedürfnis nach Anerkennung, sondern der Wille Gottes und das Ergehen der christlichen Gemeinde, das war für ihn entscheidend. Und darum kann er auch dann später zu den Kolossern schreiben, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Sorry. Das Zweite, Paulus sagt, ich tue mir das an, weil ich auch weiß, warum ich es tue. Wer weiß, warum er etwas tut, der kann manches an Stress und Plagerei und Schmerzen ertragen. Die Warum-Frage ist manchmal die entscheidende. Ich weiß, ich habe mich manchmal gefragt, warum macht jemand den Ironman? 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad fahren und zum Auslaufen 42 Kilometer laufen. Also mich hätten sie wahrscheinlich schon nach der Schwimmstrecke, wenn ich nicht abgesoffen wäre, im Kreiskrankenhaus an die Herz-Lungen-Maschine gelegt. Du guckst dann noch auf Hawaii bei den Temperaturen, ne? Da fragst du dich echt, also irgendwas müssen sie ein paar Schräuble im Hirn abgedreht haben. Oder ein Reinhold Messner, wer noch weiß, die Torturen, die der über sich hat ergehen lassen, bei 50 Grad minus zu Fuß über den Südpol. Ich bin immer dankbar, wenn ich es zu Fuß bis zum Nachbarn schaffe. Oder das Hanteltraining oder sowas, manche so in der Muckibude über sich ergehen lassen. Oder warum futtert jemand so viel Salat, dass er bei einer Milch gibt? Wenn wir in etwas Sinn sehen, dann sind wir bereit, manches zu ertragen. Weil wir wissen, warum. Warum tun wir das, was wir tun? Und Paulus wusste ebenfalls, warum er diesen Lebensstil gewählt hatte. Sicherlich die Berufung Gottes in diese Aufgabe, aber er gab nicht auf, weil er sein Erleben in einen größeren Zusammenhang einordnen konnte. Er hatte einen Weitblick bekommen und war mit seinem Leben und seinen Wünschen nicht nur auf sich selbst und seine Bedürfnisse fokussiert. Er schreibt an die Kolosser, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen. Paulus hat das gesehen, Gott hat die Karten offen auf den Tisch gelegt. Es ist kein Geheimnis mehr, wie Gott über uns Menschen denkt und was er vorhat. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und das hat ihn angetrieben, die Motivation, dass Gott Menschen liebt und dass Gott Menschen bei sich in der Ewigkeit haben will. Und das ist die Aufgabe, die Gott nicht nur einem Paulus, sondern uns allen übertragen hat. Menschen sollen durch uns von Christus hören. Es geht darum, so schreibt er das hier, jeden Menschen in Christus vollkommen zu machen. Und das hat einen Paulus angetrieben. Das hat ihn motiviert, dass er sein Leben einordnen konnte in diesen Kontext. Er konnte sein Leben in einen größeren geschichtlichen Zusammenhang stellen. Gott befindet sich mit in dieser Welt, mit den Menschen, mit uns auf einem Weg. Und er wird die Geschichte auch zu einem guten Ende bringen. Und da gehört meine Lebensgeschichte mit dem, was ich lebe und tue, wofür ich mich einsetze, gehört mit dort hinein. Und darum war er unterwegs. Also ich wünsche jedem von uns, dass du dein Leben noch begeistert leben kannst. Ich weiß sehr wohl, dass es auch manchmal gesundheitliche Einschränkungen oder Dinge gibt, die machen das Leben nicht lustig. Es gibt manche Lebensphasen, die sind schwer. Aber solange wir auch als Menschen noch begeistert sind von etwas, dass wir entzündet sind, etwas von Herzen machen, auch hier in der Gemeinde, an dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat, in den Beziehungen, das tut uns selber gut und allen anderen auch. Und wenn du dich mal fragst, warum tue ich mir das an, dann sag dir das immer wieder mal, weil Gott dich ins Leben, in deine Beziehungen und an die Arbeit gestellt hat. Du bist nicht durch Zufall da, wo du jetzt bist, mit deinen Möglichkeiten. Das Zweite, weil andere und die Gemeinde dich wirklich brauchen. Auch wenn sie es gerade nicht wahrnehmen und dir keine Wertschätzung gegenüberbringen. Die Leute brauchen dich. Du wirst wirklich gebraucht. Ob du das jetzt im Moment so sehen oder einsehen kannst, das spielt erstmal keine Rolle. Und weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und weil er deine Mitarbeit möchte an deiner Stelle. Also mach deine Arbeit mit ganzem Herzen und wenn es mal schwierig wird, denk dran, warum du es dir antust. Amen.